SRF 2 Kultur.
Hier ist Reflexe mit Karin Salm am Mikrofon. Die kommende halbe Stunde hier auf Radio SRF 2 Kultur gehört Judith Schalanski. Judith Schalanski ist eine originelle, eigensinnige Autorin, Buchgestalterin und neu auch Herausgeberin. Eine richtige Buchmacherin also. 1980 wird sie in Greifswald geboren, saugt 9 Jahre lang den Mief und die Bedrängtheit der DDR ein. Sie studiert Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign und landet 2009 mit ihrem Atlas der abgelegenen Inseln einen veritablen Coup. Poetisch und gewitzt sind die 50 Inselporträts, wunderbar präzis die topografischen Zeichnungen, hinreißend der halbleinene Einwand und die orangefarbenen Seitenschnitte. Inhalt und Gestaltung, das alles hat Judith Schalanski gemacht. Heute liegt der Atlas bereits in der 10. Auflage vor, versehen mit einigen Auszeichnungen. Schalanskis Roman, sie nennt ihn keck Bildungsroman, «Der Hals der Giraffe», erscheint 2 Jahre später. Elegant erzählt die Autorin die Geschichte der verbitterten, sozialistisch geprägten Biologie- und Sportlehrerin Inge Lohmark. Auch dieses Buch hat Judith Schalanski gestaltet. Und auch «Der Hals der Giraffe» sorgt für Aufsehen. Er schafft es gleich auf die Longlist des Deutschen Buchpreises und wird zum schönsten Buch 2011 erklärt. Und nun agiert die 33-Jährige auch als Herausgeberin der Reihe Naturkunden im Verlag Matthes und Seitz. 8 Bücher sind es, die Judith Schalanski herausgibt. Aufwendig und vielfältig gestaltet, so aufwendig und vielfältig wie die Natur ist. Sei es das Porträt über Krähen oder Esel, die 1000 Äpfel- und Birnenbilder des katholischen Pfarrers Corbinian Aigner oder das Reisetagebuch des Franzosen Sylvain Desson. Ich treffe die Autorin, Buchgestalterin und Herausgeberin, den bibliophilen Tausendsasser Judith Schalanski zum Gespräch im Museum für Naturkunde in Berlin.
Wenn der schöne Begriff des Buchmachers nicht schon vergeben wäre, dann wäre ich natürlich eine Buchmacherin. Und das ist auch das, was ich antworte, wenn ich gefragt werde. Ich mache Bücher, das heißt, ich denke mir Bücher aus und manchmal schreibe ich sie und manchmal finde ich jemanden, der sie schreibt.
Und wenn ich mir jetzt das versuche vorzustellen, der Hals der Giraffe, aber haben Sie da während dem Schreiben, des Schreibens ständig an die Buchgestaltung gedacht oder gibt es da eine Zeitverschiebung?
Nein, das gehört wirklich zusammen und das war auch in dem Zusammenhang schon etwas, was dem Ganzen vorausging. Also, dass mir klar war, ich möchte einen Roman schreiben. Also ist damit schon mal klar, was das für eine Art von Format ist. Dann gab es eine ziemlich merkwürdige Überlegung, nämlich, dass dieser Roman unbedingt mehr als 200 Seiten hat. Und das heißt, ich wusste schon mal, das ist die Voraussetzung. Also habe ich geguckt, was die optimale Druckbogenausnutzung ist bei 200 Seiten und es sind 224 Seiten. Das wusste ich. Und während ich an diesem Roman geschrieben habe, mittendrin, eigentlich in der Mitte des Buches, habe ich gemerkt, ich würde jetzt mir gerne schon mal von der Zielgeraden aus entgegenwinken und wissen, wie das Buch außen aussieht. Das würde mir so sehr helfen. Das ist auch etwas, was beim Atlas der abgelegenen Inseln so gut funktioniert hat, dass ich immer zwischendurch mich mit der Gestaltung beschäftigen konnte und mich vom Schreiben ein bisschen ausruhen konnte. Und dann habe ich nach diesem groben Laienmaterial gesucht, was das Buch dann letztendlich auch als Einband zeigt und das Cover gestaltet. Und dann wusste ich, da wird die Reise hingehen. Das hat mir sehr geholfen.
Also das finde ich spannend. Das heißt sozusagen auch bei der Gestaltung des Buches, dass das einen Einfluss auf den Inhalt hat, also dass das so eine Form der Wechselwirkung ist, jetzt bei Ihnen?
Unbedingt. Und beim Hals der Giraffe ist es ja auch so, es gibt wechselnde Kolumnentitel, die lauter biologische Begriffe auf der rechten Seite oben zeigen. Das heißt, es gibt auch Bilder aus biologischen Werken, die wir alle kennen. Und ich wollte also, dass das Buch gleichzeitig nicht nur ein Roman ist, es ist ja ein Bildungsroman, aber in diesem Zusammenhang meine ich halt auch ein Schulbuch, also dass man dieses Buch auch ganz anders lesen kann. Das ist etwas, was bei mir eben zusammengehört und was ich gar nicht trennen möchte.
Also eben in diesem Buch geht es um eine Lehrerin, eine recht abgehalfterte, fast bösartige Lehrerin, die ihre Schüler und Schülerinnen beinhart einteilt, ordnet, Inge Lohmark, die pensioniert wird, die eigentlich so überschüssig wird. Wie ist es eigentlich jetzt bei Ihnen? Sie haben eben so quasi dieses Äußere so betont oder die Gestaltung, was ja auch mit dem Inneren zu tun hat. Wie reagieren Sie jetzt, wenn Sie durch eine Buchhandlung gehen? Reagieren Sie denn auf das Äußere?
Ja, natürlich wahnsinnig stark. Und da gibt es eben die visuellen Reize. Und dann gibt es aber das Taktile, das Haptische, was bei mir eine große, große Rolle spielt. Da bin ich vielleicht noch sozusagen in einem kindlichen Stadium fest stecken geblieben, denn ich mag es gern, Dinge in die Hand zu nehmen und dann zu gucken, was das mit mir macht. Deswegen finde ich natürlich leineingebundene Bücher auch toll. Das ist vielleicht auch eine Form von Fetischismus, die da ausgeprägt ist. Die meisten Bücher fühlen sich nicht besonders schön an, aber die, bei denen es funktioniert, die nimmt man dann eben auch gerne mit ins Bett.
Und das Buch hier, ich habe ihn mitgenommen aus der Schweiz, der neue Schweizer Träger des Schweizer Buchpreises, ein Zürcher Autor, Jens Steiner, Garambol heißt dieses Buch. Das ist ein Porträt eines Dorfes in 12 Runden, handelt von Menschen, die eigentlich nicht wirklich gut miteinander kommunizieren können, und er wählt so immer unterschiedliche Perspektiven, dass man die Geschichte von verschiedenen Perspektiven aus von Leuten erzählt bekommt. Wäre jetzt das ein Buch, das Sie sofort, wenn Sie das in der Buchhandlung sehen würden, in die Hand nehmen und es mit nach Hause nehmen?
Also was mir sofort positiv auffällt an diesem Buch ist, dass es keinen Schutzumschlag hat. Ich mag Schutzumschläge nicht, weil man immer nicht so richtig weiß, gehören sie jetzt zum Buch dazu oder nicht? Was macht man damit? Ich finde es toll, wenn ein Buch sozusagen wirklich nur ein Teil ist und nicht einen Anzug hat, bei dem man immer nicht entscheiden kann, was man jetzt damit macht, der ja auch oft schnell hässlich aussieht. Das Zweite, was mir auch sehr gefällt an diesem Buch, ist das Format. Es ist kleiner. Es ist auch kleiner als DIN A5, also es ist kleiner als sonst Romane sind. Und was sehr besonders ist an diesem Buch, dass es einen geraden Rücken hat. Normalerweise haben Bücher meistens eben einen gerundeten Rücken. Und dieses Gerade zeigt, dass das ein sehr zeitgenössisches Buch ist. Das wirkt dadurch sozusagen sehr heutig, sehr gegenwärtig. Des Weiteren ist natürlich toll, das ist es gibt ein wahnsinnig schönes blaues Vorsatzpapier. Draußen ist es eher rot und grau mit einem leichten Blaustich, und es ist schön, dass das mit einem kräftigen Blau innen anfängt. Und was wirklich sehr schön ist, dass es ein rotes Lesebändchen hat. Es ist einfach wahnsinnig praktisch, ein Lesebändchen in einen Roman zu stecken und immer zu wissen, wo man jetzt weiterliest, ohne irgendwelche Eselsohren zu machen. Innen scheint es die Stempel Garamond zu sein. Das ist eine übliche Schrift, die für Belletristik verwendet wird. Und der Satzspiegel sieht durchaus ausgewogen aus. Doch, hält Stand.
Hält Stand, also jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, so absolut begeistert, aber finden redlich, ordentlich, solid gemacht.
Absolut, absolut. Und das ist doch, also, das ist doch nicht das Schlechteste. Das ist doch wirklich, das ist doch erstmal ein wunderbarer, das ist überhaupt nicht normal und üblich, dass Romane so gesetzt und gestaltet sind.
Sie haben vorhin ein Stichwort gebracht mit den Eseln, mit den Eselsohren, die man sich nicht da ins Buch hineinmachen muss. Sie sind, habe ich ja gesagt, Herausgeberin der Reihe Naturkunden beim Verlag Matthes und Seitz. Das sind 4 Bücher im Frühling und 4 Bücher im Herbst. Und jetzt ist sozusagen die zweite Staffel liegt auf. Und hier das kleinste Buch. Da ist das Porträt, letztendlich die Hauptperson ist der Esel oder sind die Esel. Und dieses Buch beginnt: Eselohren sind ein Wunder der Natur. Sie sind dreh- und schwenkbar, erreichen einen riesigen Radius und können auch einzeln rotieren. Beginnt schön, hä?
Absolut, ich freue mich auch sehr über dieses Buch. Der Esel ist ein faszinierendes Tier. Also wir haben im Frühjahr in dieser Tierporträtreihe, in diesem kleinen Format, ein Buch über Krähen gemacht, über ganz unterschiedliche Krähenarten. Und jetzt haben wir nach den ambivalenten Tierkrähen haben wir sozusagen den Esel genommen, der eben auch ambivalent ist. Wir kennen ihn als störrisch, eigensinnig und etwas dummes Tier. Der Esel hat aber auch noch eine andere, weniger knechthafte Seite, nämlich war in der Antike eigentlich das potente, sehr sexuelle Tier. Und deswegen haben wir diesem Buch neben seinem grauen Einband und seinem grauen Farbschnitt oben ein pinkfarbenes Vorsatzpapier gegeben, was, finde ich, doch sehr schön diese sinnlich-erotische Seite dieses Tiers auch zeigt.
Jetzt haben Sie gesagt, das mit dem Störrischen und Dummen. Ich habe mal mit einem Eseltreiber gesprochen, der gesagt hat, Esel seien extrem klug, die seien viel klüger als Pferde, Pferde seien regelrecht dumm.
Ich glaube, es hat einfach was mit der Verweigerung zu tun. Die Esel stammen eigentlich natürlich eher aus wüstenartigen Gegenden, wo es im Zweifelsfall nämlich sehr viel klüger sein kann, stehen zu bleiben, als seine Ressourcen, seine physischen Ressourcen zu verbrauchen und wegzurennen. Uns ist das aber irgendwie verdächtig. Jemand, der sich verweigert, der stehen bleibt, der ist einer, der sich nicht entscheiden kann. Wir haben ja auch eine Zeit, wo sozusagen die Macher gefragt sind. Vielleicht ist uns das Pferd eigentlich näher, weil es sozusagen agiler ist und immer unterwegs und trabend, wie wir auch. Ich glaube, der Esel ist uns eher fern in seiner vermeintlich dummen, wahrscheinlich aber sehr viel klugen Verweigerungs- oder Stillstandhaltung. Denn meistens ist es doch so, dass die Probleme sich lösen, wenn man einfach mal ein bisschen abwartet.
Ja, und das andere, was Sie jetzt erzählt haben, das Agile. Eigentlich kann man ja ein Pferd, glaube ich, zu Tode hetzen, das kann man aber einen Esel nicht.
Ja, und das ist natürlich wahnsinnig klug von Ihnen, absolut.
Sie haben jetzt vorhin auch das gesagt, Sie hätten gern so einen Leineneinband, oder? Schöne, schöne Bücher. Und ich frage mich manchmal bei eben diesen schönen Büchern, die Sie herausgeben, darf ich die einfach in den Rucksack nehmen und dass sie dann vielleicht irgendwie so etwas hässlich aussehen nach einem Jahr, abgeschabt?
Sie dürfen alles. Das sind Ihre Bücher und das ist ja das Tolle. Und es ist nicht schön, wenn Sie sehen, das hatte ich mit im Urlaub, das hat eine Reise mitgemacht. Das Schlimmste ist doch, wenn man bei Leuten vor dem Regal steht und sieht, das sind alles ungelesene Bücher. Das hat etwas doch etwas Dummes, um dieses blöde Adjektiv zu benutzen. Ich glaube, dass gerade diese Leineneinbände, die sind ja doch recht solide. Also es ist dann so, dass vielleicht irgendwo was von der Prägung ein bisschen verloren geht. Aber dadurch hat das Buch eben auch gelebt und dass es unsere Spuren trägt. Oftmals ist es doch so, dass wir nur noch wissen, das muss auf einer rechten Seite oben irgendwo stehen, die Stelle. Ich finde auch, dass man in Büchern reinschreiben kann und alles machen kann. Es zeigt eben die Spuren unserer Nutzung, ganz im Gegenteil zu digitalen Oberflächen, wo man sozusagen sie aufwendig markieren muss.
Jetzt eben dieses Buch, das wir hier vor uns liegen haben, hat einen wahnsinnig spannenden Einband, so grün, schillernd, und mir kommt sofort, natürlich Insektopädie steht drauf, darum kommt mir natürlich auch ein Insekt in den Sinn, ein Käfer, so irgendein Mistkäfer, der eigentlich wunderbar aussieht und dann plötzlich gleich wohl ein bisschen eklig ist mit diesen krabbelnden Beinen und Fühlern.
Absolut. Wir haben ein Material verwendet, das ist eigentlich etwas, was man wirklich selten verwenden kann. Es ist ein grünes Lein, was aber eben lauter violettfarbene Fäden darüber hat und es changiert, wenn man es sozusagen bewegt. Und da diese Naturkunden alle flexible Einbände haben, changiert es eben wirklich, wenn man es in der Hand hat. Das bot sich jetzt einfach an und dann haben wir eine Reihe von kleinen Insekten drauf geprägt. Ich bin sehr glücklich mit diesem Buch, weil es sozusagen wirklich dem Inneren entspricht, denn dieses Buch ist auch ein schillerndes Buch. Es ist eine unfassbar faszinierende Beziehungsgeschichte zwischen Mensch und Insekten. Und ich muss zugeben, ich bin jetzt keine große Freundin von Insekten, aber bei der Lektüre dieses Buches war mir auf einmal klar, dass man wirklich die Weltgeschichte aus Insektensicht erzählen könnte. Der Autor Hugh Graffels schlägt da den Bogen, erzählt von Grillenkämpfen in China zum Beispiel, von Heuschreckenplagen in der Sahelzone und was das sozusagen mit Afrika macht. Und es gibt ein völlig aufwühlendes, verstörendes Kapitel, in dem er darlegt, wie die Vernichtung der Juden eigentlich darüber vollzogen wurde, dass man es als große Entlausungsaktion inszenierte. Und das ist wirklich ein Zugang zu lauter Themen, die wir sozusagen anders kennen. Oder von Grillenkämpfen habe ich vorher noch nie was gehört. Das ist sowas Faszinierendes, das habe ich lange nicht mehr gelesen. Also ein Buch, was eben auch wieder uns öffnet für das Kleinste. Und wir wissen ja, dass im Kleinen ist das Große verborgen.
Sie sagen die Grillenkämpfe, also hier werden echt Grillen irgendwie trainiert, dass sie toll kämpfen können.
Ja, das ist völlig verrückt. Das ist, ich glaube, es ist etwas Verbotenes, weil die Grillenliebhaber eben auch auf diese Grillen setzen, Wetteinsätze, große Geldsummen. Aber diese Grillenliebhaber beschäftigt, haben kleine Schachteln und es gibt lauter Läden mit Zubehör, wie man Grillen am besten trainieren kann für diesen Kampf, woran man die Kämpfer erkennen kann. Also da hat sich eine Welt für mich geöffnet.
Vorhin haben Sie auch sozusagen diesen Vergleich mit den Läusen, die Entlausungsaktion und den Juden erwähnt. Etwas anderes, was mir hier in den Sinn kommt, Insekten haben ja eigentlich keine Rechte, oder? Also wenn jetzt hier eine Fliege uns stören würde, glaube ich, ohne lange zu überlegen, würden wir die totklatschen.
Das schreibt er auch, dass es eben wirklich so ist, dass die Insekten die einzigen Tiere sind, die man eben nicht ermordet, sondern einfach nur tötet. Und das ist natürlich etwas, was sozusagen mit der Vernichtung der Juden einherging. Es ist kein Mord offiziell gewesen, sondern eine Entlausung, eine Gesundheitsmaßnahme. So hat es ja, mit dieser Sprachregelung wurde es ja geregelt, kann man so sagen.
Wenn wir jetzt eben über diese Reihe der Naturkunden sprechen, haben wir jetzt eben das Eselporträt mal angeguckt, jetzt auch so diese Geschichte der Insekten in Kombination mit den Menschen. Sie haben noch ein drittes und ein viertes Buch in petto, eines über Dinosaurier und eines über einen Reisebericht.
Ja, der Reisebericht stammt von dem Franzosen Sylvain Tesson und hat den schönen Titel »Kurzer Bericht von der Unermesslichkeit der Welt«. Es ist eigentlich ein Manifest dafür, dass wir uns wieder einer Natur widmen und vielleicht auch einer Wildnis widmen, uns vielleicht ihr sogar aussetzen, die nicht gezähmt ist. Also wir kennen die neue Landlust, wir kennen den Apfelmost, das selber anbauen. Wir haben sozusagen wieder ein relativ kuscheligen Zugang zur Zähmung der Natur, aber es gibt eben auch noch eine andere Seite und die hat was mit Strapazen zu tun, mit Ausgeliefertsein. Und dieser Sylvain Tesson hat große Reisen gemacht, hat das meistens zu Fuß unternommen und beschreibt eigentlich, was ihm dabei alles durch den Sinn geht. Und interessanterweise ist es vor allem Literatur, die dann ihm hilft, auch überhaupt die Strapazen durchzustehen, indem er eben Gedichte vor sich her sagt. Also eigentlich eine Ermutigung, mal das GPS-Gerät zu Hause zu lassen und einfach zu gucken, was passiert, wenn man zu Fuß geht.
Und dieser Tesson, der hat sich ja auch, glaube ich, 6 Monate in eine Hütte verkrochen am Baikalsee. Ich habe fast das Gefühl, dieses Bild hier, mit dem Sie das Buch eröffnen, das stammt genau irgendwie davon, er allein in einer Eiswüste begleitet von 2, glaube ich, jungen Hunden.
Genau. Nun klingt das gleich wieder sozusagen, das ist natürlich eine sehr männliche Geschichte, der Mann allein in der Wildnis. Und es gibt glücklicherweise in diesem Text, das hat mich sehr gefreut, eine große auch Auseinandersetzung damit, wo in welchen Ländern es welche sehr, sehr gemeinen Sprichwörter über Frauen gibt. Und da wird, also er reflektiert es sehr und dadurch entgeht er auch sozusagen der Gefahr dieses pathetischen Robinson Crusoe-Kultes, der ja da immer auch ein bisschen mitschwingt.
Jetzt ist interessant eben, dass Sie vorhin gesagt haben, Judith Schalansky, diese Natur, diese Landlust, frage ich mich, ist es jetzt ein Trost, den man sucht in der Natur? Aber auf der anderen Seite kommt jetzt gerade bei diesem Tesson vor, dass er ja eigentlich die Literatur braucht, um dann in der Natur und in diesem Ausgesetztsein gestärkt zu sein. Also das ist ja so ein ganz merkwürdiges Hin- und Herspiel. Auf der einen Seite die Suche nach der Natur und dann auf der anderen Seite die Suche nach Musik und nach Literatur.
Ja, und das ist ja das, was für mich so wichtig auch an den Naturkunden ist, es steckt auch, finde ich, in dem Titel der Reihe drin, dass wir eben Natur und Kultur nicht als 2 voneinander getrennte Bereiche wahrnehmen, sondern das ist natürlich so miteinander verbunden. Wir kennen ja sowas wie wirkliche Wildnis nicht. Es gibt alle Natur, die wir vorfinden, ist in irgendeiner Form von uns beeinflusst oder kultiviert. Das heißt, wir arbeiten immer mit so gegenweltlichen Begriffen, die ja überhaupt nicht stimmen. Genauso mit der Naturwissenschaft auf der einen Seite, die praktisch objektiv etwas untersuchen möchte, und dem Gefühligen der Kulturwissenschaften auf der anderen Seite. Und das gehört zusammen. Und die Naturkunden machen eben Bücher, bei denen klar ist, dass wenn wir von der Natur sprechen, wir natürlich von unserem Bild, von unserer Sehnsucht, was Natur eigentlich ist, reden. Und diese Natur natürlich uns mit einschließt. Wir tun immer so, als wären wir sozusagen Außerirdische und gucken auf diesen kleinen Planeten. Aber wir sind doch der größte Teil davon, in welcher schrecklichen Art auch immer.
Jetzt habe ich ein bisschen geblufft, dass es noch um ein Dinosaurierbuch geht. Das hat offenbar Verzögerungen gegeben. Das liegt leider noch nicht vor. Offenbar haben Sie Schwierigkeiten mit großen Büchern, weil dieses Apfelbuch über den Apfel, also den apfelliebenden Pfarrer Corbinian Aigner, der hat ja auch Verspätung. Also die großen Bücher mit vielen Bildern, das ist ein schwieriger Produktionsprozess.
Diese Bücher sind eben maßlos. Der Corbinian Aigner ist ein absolut maßloses Buch gewesen und ist es noch, wenn man es jetzt in der Hand hält, dann steht da zu Recht Gesamtwerk drauf. Es sind eben alle überlieferten Apfel- und Birnensortenbilder dieses katholischen Pfarrers. Das sind fast 1000 und insofern ist es wirklich ein Monsterbuch. Und mit dem Zdeněk Burian, diesem tschechischen Dinosauriermaler, ist es eigentlich ähnlich. Diese Bilder sind alle verstreut in unterschiedlichen Museen. Es ist nicht ganz einfach, die Bildrechte zu klären. Das haben wir jetzt geschafft. Und es ist jetzt heute in den Druck gegangen und wird in 2 bis 3 Wochen in den Läden sein. Ein faszinierendes Buch, weil es eben Welten eröffnet, weil es eben ganz klar ist, dass es unsere oder eben Burians Wahrnehmung, Idee, Vorstellung ist von den verlorenen Welten vor unserer Zeit. Und heute sehen halt die Dinosaurier, die er damals in den 50er, 60er und 70er Jahren gemalt hat, schon längst wieder anders aus. Aber diese Bilder von ihm sind es doch, die uns, glaube ich, geprägt haben. Also wenn wir an ein Iguanodon oder an ein Mammut denken, dann haben wir ganz sicher ein Bild von Zdeněk Burian vor Augen.
Also Bilder, die in den 50er Jahren entstanden sind und er ja, der glaube ich ziemlich eng auch mit Naturwissenschaftlern klar zusammengearbeitet hat, oder?
Absolut, und es sind eben, es ist total faszinierend, wie diese Rekonstruktion von Fossilfunden bei ihm eben zu Historienbildern werden, die auch wahnsinnig schillernd, wahnsinnig in denen auch irgendwie die Zeit, also ich finde, da steckt dann auch was Utopisches der 50er, 60er Jahre drin. Es gibt ein Iguanodon, was ganz einsam in der Nacht auf einem Knochenberg steht. Und man muss natürlich, das 1950 gemalt, und ich kriege sofort Gänsehaut, weil mir sozusagen klar ist, dieser Dinosaurier ist in dem Moment natürlich auch ein Überlebender des Zweiten Weltkrieges. Also wie dort diese Dinge verschwimmen, das ist eigentlich das Interessante. Und das ist etwas, was mich viel mehr interessiert als scheinbar gesicherte Fakten.
Ihre Reihe heißt Naturkunden, in der Mehrzahl eben auch, es gibt nicht nur die Naturkunde, sondern verschiedene. Und ich frage mich jetzt bei diesen Büchern, angenommen ich wäre Buchhändlerin, wo stelle ich jetzt die hin? Irgendwie in den naturwissenschaftlichen, irgendwie die Abteilung oder Reiseliteratur, wo stelle ich das hin?
Am liebsten legen Sie es auf den Tisch. Nein, es sind Bücher, die kann man, glaube ich, einzeln unterschiedlich sortieren. Da gibt es ja ein ausgeklügeltes System, was ich bis heute nicht ganz verstanden habe. Es freut mich sehr zu hören, dass die kleinen Tierporträts, die Krähen und die Esel, ihren Weg oft an die Kasse, den beliebtesten Platz natürlich, gefunden haben. Das ist etwas, was mir oft passiert ist. Also auch der Atlas, den ich gemacht habe, war ein Buch, was sich schwer einordnen ließ, was eben Objektivität und Subjektivität verbindet. Also weder ein Sachbuch noch ein belletristisches Buch ist, sondern beides. Und dass diese Naturkunden auch Zwitter sind, finde ich, spricht eher für ihre schillernde Gestalt.
Sie sagen Zwitter?
Ja, aber vielleicht liegt es nur daran, also eigentlich ist die Naturkunde ja oft eine Weltzuwendung, wir müssen nur an die barocke Wunderkammer denken, wo halt es gar keinen Unterschied gemacht wurde, ob ein Ding jetzt von Menschenhand, ein besonders ausgefeilt gedrechseltes kleines Ding eben von Menschenhand stammte oder eben eine wundersame, tolle, schillernde Koralle es war, die man dort zusammenpackte. Und es gibt sozusagen einen Moment, vielleicht, ich glaube, dass wir auch kulturgeschichtlich eine Art Menschheitsgeschichte als Kind nachvollziehen. Denn wir alle, glaube ich, haben als Kind so eine kleine Schachtel, wo besonders tolle Schätze drin sind. Und da wird auch kein Unterschied gemacht, ob das jetzt die Brille von einer Tante oder ein besonders glitzernder Stein ist.
Das heißt, hinter den Büchern und auch hinter den Autoren und hinter den Themen muss eine riesige Portion Leidenschaft, aber nicht nur Leidenschaft, sondern auch Staunen sein. Das wäre ja auch mit dieser Wunderkiste oder diese Naturalienkabinette der Renaissance.
Absolut. Und es ist eben das Staunen, wir dürfen nicht vergessen, dass das Staunen eben der erste Moment ist. Und wir haben heute, glaube ich, so einen Zugriff zur Welt, als wüssten wir schon alles. Aber es gibt immer noch Momente, wo wir sozusagen staunen. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu staunen. Dann geht überhaupt etwas los. Dann können wir überhaupt erst eine Beziehung eingehen. Und natürlich sollen wir nicht beim Staunen stehen bleiben, sondern müssen weiterschauen und müssen versuchen, es eigentlich genau hinzusehen. Die Schau ist eigentlich genauso wichtig wie das Staunen. Und dann können wir eben auch etwas erfahren. Aber ich glaube, das Schlimmste ist schon zu glauben, wir wüssten alles. Die Inge Lohmark in meinem Roman Der Hals der Giraffe, die ist so eine Person, die glaubt, alles zu wissen und weiß, in welches Fach, in welche Schublade, welcher Schüler und welche Pflanze gehört.
Und das Staunen, wenn ich jetzt hier in Reflexe zum Schluss kommen will, als wir hier in diesen Raum im Museum der Naturkunden hier in Berlin in die Mineraliensammlung jetzt gelandet sind, um das Interview hier zu führen, da haben Sie gestaunt. Haben Sie den Raum nicht gekannt?
Doch, aber das ist ja das Tolle, dass man immer wieder denkt, meine Güte, es ist so rührend. Wir haben diese Vitrinen hier, wir haben lauter aufgereihte, unterschiedlich farbige, schillernde, glitzernde, merkwürdig geformte Steine. Und dass wir sozusagen ein System uns überlegt haben, wie wir das alles ordnen, das ist etwas, was mich zutiefst rührt und dann auch wieder für den menschlichen Ordnungssinn einnimmt.
Das war die deutsche Buchmacherin Judith Schalanski. Sie hat über die Buchreihe Naturkunden gesprochen. Die erste Staffel mit 8 aufwendig gestalteten Büchern ist im Verlag Matthes und Seitz herausgekommen. Und das war Reflexe mit Karin Salm am Mikrofon.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.